Danke. Ich danke für die Einladung. Bei der Einladung wurde ich gebeten, Davidsons Auffassung von Übersetzen vorzustellen. Und dann habe ich es mir überlegt, in 30 Minuten. Also, ich werde notwendigerweise bestimmte Aspekte seines Ansatzes herausgreifen und bin natürlich gerne bereit, in der Diskussion auf Aspekte einzugehen, die in meinem Beitrag unterbelichtet sind. Vor allem muss ich darauf verzichten, Davidson in seiner Tradition einzubetten. Das ist sehr wichtig, da Übersetzen für ihn, nachdem er den Begriff der absoluten Übersetzung abgelehnt hat, immer mit Quines Auffassung der radikalen Übersetzung zu tun hat. Da gehe ich nur skizzenhaft darauf ein. In dem Aufsatz, The Social Aspect of Language, Davidson behauptet, Zitat, Translation is no part of the transaction between speaker and hearer that I call interpretation. Das war das erste Zitat. Also heute möchte ich Davidsons Gründe für diese Behauptung erörtern und dabei aufzeigen, welche Annahmen, Argumente und Folgen mit seiner Auffassung von Interpretation verknüpft sind. Meines Erachtens wird die Radikalität seiner Position oft verkannt und noch seltener rezipiert. Ein Ziel meiner Ausführungen liegt also darin, Davidsons Auffassung sprachliche Verständigung, Kommunikation vorzustellen. Nach einer tradierten Ansicht ist Übersetzen die Übertragung von Bedeutungen aus einer Sprache in eine andere. Demnach besteht die Tätigkeit des Übersetzens in der Auslegung und Mitteilung sprachlicher Zeichen unter Beibehaltung der Bedeutungen, sowohl aus einer fremden Sprache als auch innerhalb einer Sprachgemeinschaft. Diese Auffassung nimmt an, dass sprachliche Zeichen sprachunabhängige Bedeutungen ausdrücken. Was sind aber Bedeutungen? Sind sie abstrakte Gegenstände wie phrygische Sinnentitäten, Vorstellungen oder Logoi, die Wörtern und Sätzen eindeutig zuzuordnen sind? Davidson und Quine weisen die Annahme solcher Bedeutungsentitäten entschieden zurück. Sie sind sich einig, dass ein brauchbares Kriterium der Bedeutungsgleichheit gefunden werden kann, ohne Bedeutungen in irgendeiner Weise einen gegenständlichen Sinn beizulegen. Diese Auffassung steht quer zu einem gängigen Bild sprachlicher Verständigung. Diesem Bild wohnt die Idee inne, dass eine bestimmte Sprache etwas Gegebenes sei, das sich aneignen lasse und, sofern es vollständig beherrscht werde, ein einwandfreies, wechselseitiges Verständnis gewährleiste. Auch wenn Wörter keine Bedeutung in sich selbst haben, das ist damit, haben sie nach einer gängigen Sprachauffassung Bedeutungen, indem sie Teil einer Sprache sind, wo eine Sprache als eine soziale Praxis verstanden wird, die durch Regeln oder Konventionen konstituiert wird. Wörter haben demnach Bedeutungen aufgrund der Existenz einer sozialen Praxis, welche aber unabhängig von den einzelnen Sprechern ist. Nach dieser Sprachauffassung hat eine Bedeutungstheorie die Regeln explizit zu machen, von denen wir annehmen, dass die Sprecher durch ihre Befolgung zur Äußerung bedeutungsvoller Sätze instand gesetzt werden. Davidson lehnt nicht nur die Annahme von Bedeutungsentitäten, sondern auch die Auffassung von Sprache als eine durch Regeln oder Konventionen konstituierte Struktur ab. Sofern die Berufung auf eine durch Regeln oder Konventionen konstituierte soziale Praxis der einzige Weg sein soll, den sozialen Charakter der Sprache und mithin Bedeutung als ein soziales Phänomen zu erkennen, müsste Davidsons Erklärung, wie wir zu sprachlichen Bedeutungen kommen, mangelhaft erscheinen, denn der Begriff der Regel oder Konvention spielt bei ihm keine Rolle. Denn Davidson verwirft ausdrücklich die Idee, dass Bedeutung auf Regeln oder Konvention, dass die Berufung auf Regeln oder Konventionen erhält, was sprachliche Verständigung möglich macht. Er vertritt die Auffassung, dass der Begriff der gemeinsamen Sprachpraxis oder der Begriff der gemeinsamen Sprache keinen theoretischen Nutzen hat. Wie soll das Übersetzen bzw. das Interpretieren sprachlicher Äußerungen denn vor sich gehen? Nach Davidsons Vorstellung bildet eine Bedeutungstheorie, wie er sagt, in seinem abartigen Sinn, in Form einer Wahrheitstheorie nach modifiziertem taskischem Vorbild die Grundlage der Interpretation. Eine auf eine spezifische Sprache bezogene Wahrheitstheorie L ist eine empirische Theorie, deren Theoreme in strukturell aufschlussreicher Weise den Sätzen der Sprache die Bedingungen zuordnen, unter denen sie wahr sind. Die Korrektheit einer Wahrheitstheorie auf der Satzebene kann Davidson zufolge im Hinblick auf die vielen aus der Theorie ableitbaren W-Sätze empirisch geprüft werden, indem man feststellt, ob die durch einzelne W, also Wahrheitssätze, ausgedrückten Äquivalenzen wahr sind. Jens Kercher hat darauf hingewiesen, dass viele mit Davidsons Ansatz vertraut sind. Das hoffe ich. Gut, also hier nur ganz kurz, bei einer homophonen W-Theorie, also eine Theorie des, innerhalb einer Sprache, verwendet der Bedeutungstheoretiker die metasprachliche Übersetzung der Sätze der Objektsprache, um die Wahrheitsbedingungen der Sätze anzugeben. Aber im Fall einer fremden Sprache, wo es sich um eine heterophone Theorie handelt, müssen die W-Sätze als Hypothesen aufgestellt werden und ihre Wahrheit auf andere Weise geprüft werden. Ein Sprecher kann die Äquivalenz nicht einfach durch Ansehen der Theoreme prüfen. Die Aufgabe der Überprüfung einer heterophone Wahrheitstheorie oder Bedeutungstheorie in Davidsons Sinne fällt der Methode der radikalen Interpretation zu. In radikaler Interpretation geht es also darum zu erörtern, wie es einem Interpreten, der eine Sprache beherrscht und über angemessene begriffliche Mittel verfügt, gelingt, einen fremdsprachigen Sprecher zu verstehen, ohne die Hilfe eines anderen Sprechers oder eines Wörterbuchs zu beanspruchen. Ziel der Interpretation ist es, zu einer korrekten Wiedergabe dessen zu gelangen, was der Sprecher mit einem beliebigen Satz meint, beziehungsweise was dieser nach seiner Meinung bedeutet. In Interpretation geht es um die Zuschreibung von Äußerungsbedeutung. Äußerungsbedeutung ist das vom Sprecher bei einer bestimmten Gelegenheit mit seiner Äußerung gemeinte. Es ist laut Davidson die Äußerungsbedeutung, die vom Sprecher und Interpreten geteilt werden muss, damit sprachliche Verständigung gelingt. In der radikalen Interpretation hat der Interpret in seiner eigenen Sprache eine W-Theorie oder Wahrheitstheorie für die Äußerungen eines fremdsprachigen Sprechers zu erstellen. Die Belege für die W-Theorie sind Informationen darüber, was den Sprecher veranlasst, bestimmte Gelegenheitssätze in konkreten Situationen für wahr zu halten. Im Interpretationsvorgang stellt der Interpret Hypothesen in Form von W-Sätzen darüber auf, welche Sätze der Sprecher wann und bei welcher Gelegenheit für wahr hält. Das Ergebnis des Interpretationsvorgangs besteht in einer vom Interpreten erstellten rekursiven Charakterisierung der Wahrheit der Sätze bzw. potenzielle Äußerungen des Sprechers, das heißt in einer heterophonen Wahrheitstheorie für die Sprache des Sprechers zu einem bestimmten Zeitpunkt. Davidson führt die Methode der radikalen Interpretation ein, also um Belege für die Bestätigung der Wahrheit von W-Sätzen zu gewinnen. Die Ergebnisse der radikalen Interpretation sollen Belege dafür sein, dass die Übersetzungen der Sätze der Objektsprache in die Metasprache korrekt sind. Der radikale Interpret geht von Sätzen aus, denen der Sprecher in systematischer kausaler Abhängigkeit von allgemein beobachtbaren Veränderungen der Welt zustimmt, und ersetzt die sprachlichen Reaktionen des Sprechers zu wahrnehmbaren Veränderungen in der Umgebung in Beziehung. Nachdem er einen kausalen Zusammenhang erschlossen hat, übersetzt er die sprachlichen Reaktionen durch einen eigenen Satz, zu dessen Akzeptierung oder Ablehnung er durch dieselben Umweltveränderungen veranlasst wird. Der Interpret versucht, aufgrund der Sprecherdispositionen zum verbalen Verhalten eine Charakterisierung von wahr für den Sprecher aufzubauen, aus der, soweit wie möglich, eine Abbildung der von dem Sprecher in seiner eigenen Sprache für wahr gehaltenen Sätze auf die von dem Interpreten selbst für wahr gehaltenen Sätze hervorgeht. Mittels Beobachtungen und Folgerungen muss der Interpret herausfinden, welche Gegenstände, Ereignisse oder Situationen bewirken, dass der Sprecher einen bestimmten Satz für wahr hält. Erst dann kann er den sprachlichen Äußerungen des Sprechers Bedeutung und den Gedanken des Sprechers Inhalt zuschreiben, indem er jedem der Sätze des Sprechers einen eigenen Satz zuordnet, der seiner Ansicht nach die Wahrheitsbedingungen des zu interpretierenden Satzes erfasst. Nach Davidson wirken Überzeugungen und Bedeutungen zusammen, um sprachliche Äußerungen zu erklären. Sprachliche Äußerungen sind aber wohlgemerkt datierbare Ereignisse, die von einem Sprecher zu einem bestimmten Zeitpunkt und in einer bestimmten Situation herbeigeführt werden. Als Äußerungsereignisse sind sie Handlungen. Mit Bezug auf das vom Sprecher mit seinen Worten Gemeinte besteht eine wechselseitige Abhängigkeit von Bedeutung und Überzeugung. Dies ist die Interdependenz von Überzeugung und Bedeutung. Denn das, was ein vom Sprecher bei einer bestimmten Gelegenheit geäußerter Satz bedeutet, hängt zum Teil von äußeren Umständen ab, die bewirken, dass der Sprecher mit dem Satz eine bestimmte Überzeugung über die Welt verbindet, und zum Teil davon ab, dass diese Überzeugung in Beziehung mit anderen Überzeugungen steht. Daraus folgt, dass der Interpret anhand des beobachteten Sprachverhaltens des Sprechers das, was an seinen Äußerungen auf die Bedeutung zurückgeht, und das, was auf seine Überzeugungen hinsichtlich der Welt zurückgeht, nicht unabhängig voneinander und auch nicht in eindeutiger Weise rekonstruieren kann. Nach Davidson ist es das Muster der für wahr gehaltenen Sätze, das den Sätzen ihre Bedeutung gibt, und das Muster der für wahr gehaltenen Sätze, das uns erlaubt, Gedanken zu individuieren. Die Interdependenz von Bedeutung und Glauben sowie der holistische Charakter des Mentalen und der Sprache bedingen, dass der radikale Interpret gleichzeitig eine Bedeutungstheorie in der Form einer W-Theorie und eine Theorie des Glaubens liefern muss. Davidsons Idee ist es, die Überzeugungen des Sprechers, die vor der Interpretation nicht im Einzelnen bekannt sein können, konstant zu halten, um die Bedeutung herauszubekommen oder zu ermitteln. Der Interpret soll zunächst davon ausgehen, dass die Äußerungen des Sprechers, die diese für wahr hält, auch wahr sind, wenn dies auf plausible Weise möglich ist. Bei Gelegenheitssätzen, deren Wahrheitswert mit den beobachtbaren Umständen ihrer Äußerung korreliert ist, hat der Interpret anzunehmen, dass die Bedingungen, unter denen der Sprecher einen Satz für wahr hält, die Wahrheitsbedingungen dieses Satzes sind. Das Prinzip der Nachsicht oder Principle of Charity, demzufolge befremden falsche Behauptungen, die ein Sprecher äußert, eher auf Unterschiede in der Bedeutung zurückzuführen sind, als auf irrige Überzeugungen, kommt bei dieser Wahrheitsunterstellung zum Tragen. Im Übrigen muss der Interpret nicht nur unterstellen, dass die Äußerungen des Sprechers im Wesentlichen wahr sind, das ist das Korrespondenzprinzip, sondern auch, dass seine Überzeugungen im Wesentlichen konsistent sind. Und das ist das Kohärenzprinzip, das auch mit Normen der Rationalität verbunden ist. Davidson weist den Interpreten also an, Wahrheitsbedingungen zu wählen, die weitgehend dafür sorgen, dass der Sprecher seine Sätze dann für wahr hält, wenn diese laut W-Theorie und gemäß der Tatsachenauffassung des Interpreten tatsächlich wahr sind. Mit anderen Worten, ist das Faktum, dass ein Sprecher unter beobachteten Umständen einen Satz für wahr hält, als prima facie Beleg dafür aufzufassen, dass der Satz unter diesen Umständen wahr ist. Der Ausdruck radikale Interpretation prägt Davidson in Anlehnung an Quines berühmten Gedankenexperiment der radikalen Übersetzung, wobei Davidson wichtige Unterschiede zwischen seiner Auffassung und der von Quine hervorhebt. In Word and Object entwirft Quine den Gedankenexperiment der radikalen Übersetzung, um in physikalistisch akzeptabler Weise zu klären, was sprachliche Bedeutung ist. Quine schickt einen Feldlinguisten in den Dschungel mit der Aufgabe, ohne ein zweisprachiges Wörterbuch und ohne eine bereits bekannte Grammatik ein Übersetzungshandbuch zu erstellen, um darauf aufbauend die Äußerungen eines Sprechers einer ihm völlig fremden Sprache mit Bedeutungsangaben zu versehen. Also das berühmte Gavagai-Problem. Der Übersetzungsbegriff bei Quine ist ein rein syntaktischer. Dies ist ein wichtiger Punkt. Im Idealfall würde eine Übersetzung für uns, Übersetzung uns für jeden Ausdruck der eingeborenen Sprache einen Ausdruck in einer anderen Sprache liefern, nicht aber deren Bedeutung. Das ist bei Quine. Ein Übersetzungshandbuch, das Angaben wie zum Beispiel Inu im Japanischen bedeutet dasselbe wie Dog im Englischen liefert, hilft nur dann, die Ausdrücke einer Zielsprache zu verstehen, wenn die Ausdrücke in eine Sprache übersetzt werden, die wir verstehen können. In der Quine'schen radikalen Übersetzung geht es letzten Endes um die in einer Metasprache formulierte Herstellung von Zuordnungen zwischen den Äußerungen zweier Sprachen aufgrund des beobachtbaren Verhaltens. Und Quine hält die Aufgabe der radikalen Übersetzung für lösbar, wenn der Übersetzer von Sätzen ausgeht, zu denen der eingeborene Sprecher ein als Zustimmung bzw. Verneinung deutbares Verhalten an den Tag legt und wenn er als Ursache für dieses Verhalten das Bestehen bzw. Nichtbestehen gewisser Reizungen der Sinnesorgane entdeckt. Worauf es Quine ankommt, ist, dass bestimmte Sätze, die typischerweise von Dingen und Ereignissen draußen in der Welt handeln, durch Oberflächenreize ausgelöst werden. Diese Beobachtungssätze bilden den Rückgrat der radikalen Übersetzung, denn sie geben die zentrale Kategorie für die Objektivität und Wahrheit der angestrebten Übersetzung ab, und zwar in Form des durch diese Sätze gewonnenen Begriffs der sogenannten Reizbedeutung. Diese Auffassung von Übersetzung hat bestimmte Folgen, die sehr wichtig sind, die Unbestimmtheit der Übersetzung und die Unerforschlichkeit der Bezugnahme, auf die ich vielleicht in der Diskussion eingehen kann. Davidson versucht mit seinem Ansatz, die Folgen der Quine'schen Auffassung der radikalen Übersetzung einzugrenzen. Davidson stimmt mit Quine darin überein, dass die Ursachen, die einen Sprecher dazu bewegen, bestimmte Sätze für wahr zu halten, für das Gelingen der Interpretation von außerordentlicher Wichtigkeit sind, aber er warnt davor, Ursachen aus rechtfertigenden Gründen zu veranschlagen, da er jede Form epistemologisch motivierte Berufung aus außersprachlichen Evidenzen für das Verwahrhalten von Sätzen ablehnt. Davidsons Vorhaben ist nicht ein erkenntnistheoretisches oder epistemologisches Vorhaben. Davidson bezeichnet mit dem Ausdruck radikale Interpretation, also jede Art von Interpretation, bei der ein Interpret bedeutungsrelevante Aussagen über eine andere, ihm fremde Sprache eines Sprechers erarbeitet, ohne dabei die Hilfe eines bilingualen Sprechers oder eines bereits erstellten Wörterbuchs zu beanspruchen. Nach dieser Voraussetzung kann der Interpret seine Untersuchung nur auf das nicht interpretierte sprachliche und nichtsprachliche Verhalten des Sprechers und die beobachtbaren Umstände seiner Äußerung stützen. Im Gegensatz zu Quines radikale Übersetzung, die nur Zuordnungen vorsieht, zielt Davidsons radikale Interpretation darauf ab, eine strukturell aufschlussreiche Theorie zur Deutung einer Objektsprache aufzustellen. Dabei entfällt der bei der Übersetzung unerlässliche Bezug auf die bekannte Sprache. Der Sprachbegriff, der bei Quines Übersetzungshandbuch unerlässlich ist, kann Davidson verabschieden. Denn Davidson lässt seinen Interpreten eine Wahrheitstheorie erarbeiten, deren Theoremen den Sätzen des Sprechers Bedingungen zuordnen, unter denen sie wahr sind. Die Herausforderung für den radikalen Interpreten besteht darin, eine für die Interpretation legitime Belegbasis zu finden, die diese Bedingungen in angemessener Weise spezifiziert. Es handelt sich um ein Interpretationsunterfangen, das weder das Wissen um Bedeutungen noch das Wissen um die Absichten und Überzeugungen des Sprechers als Belegbasis annimmt. Ersteres kommt nicht in Frage, weil es das Problem der Interpretation hypostasiert. Letzteres deshalb nicht, weil zu vermuten ist, dass die Kenntnis der Absichten und Überzeugungen nicht unabhängig davon ist, was der zu interpretierende Sprecher äußert. Im Gegensatz zu Quine also identifiziert Davidson die bedeutungs- oder interpretationsbestimmende Ursachen mit Gegenständen und Ereignissen in der Welt, die für den Sprecher und den Interpreten gleichermaßen zugänglich sind. Sätze, insbesondere Gelegenheitssätze, haben nach Davidsons distaler Konzeption die gleiche Bedeutung, wenn die gleichen Ereignisse und Gegenstände Zustimmung und Ablehnung bewirken. Also die interpretationsbestimmende Ursachen für Davidson sind nicht an die sind keine Sinnesreize oder an unsere Sinnesoberflächen, sondern die interpretationsbestimmenden Ursachen werden vom einzelnen Subjekt wegbewegt und in die Welt ausgelagert oder externalisiert, wie er sagt. Nach Quines Auffassung besteht aber die eigentliche Aufgabe der Oberflächenreizungen darin, eine Grundlage der rechtfertigten oder verbrieften Überzeugung zu liefern. Für ihn spielt diese kausale Relation zwischen der Welt und den Überzeugungen eine grundlegende erkenntnistheoretische Rolle. Dies schlägt sich in seiner naturalisierten Erkenntnistheorie nieder. Und als Hauptsatz von Quines naturalisierten Erkenntnistheorie kann die These gelten, der zufolge alle wirklichen Belege für wissenschaftliche Theorien nichts anderes als sinnlich gegebene Daten sind und dass diese die letzte Quelle unserer Informationen über die Außenwelt darstellen. Nach Davidsons Auffassung gibt es einen guten Grund, auch diesen bereinigten Empirismus zu verabschieden. Denn dieser Empirismus beruht ihm zufolge auf einem weiteren dritten Dogma, also dem Dualismus von Schema und Inhalt. Also Quine hat zwei Dogmen des Empirismus zurückgewiesen, aber Davidson behauptet, dass es sogar einen dritten Dogma gibt, den Quine noch vertritt. In dem Aufsatz The Very Idea of a Conceptual Scheme und später in The Myth of the Subjective diskutiert Davidson das dritte Dogma im Hinblick auf den Dualismus zwischen Subjektiven und Objektiven. Was diese Dualismen verbindet, ist die Vorstellung, dass die Erfahrung uns Menschen uninterpretierten, von den Sinnen unmittelbar gelieferten Daten darbietet, die wir je nach Sprache und Kultur verschieden deuten und umgestalten. Das Anziehende dieser Idee besteht in der Annahme, dass sofern es gelingt, den subjektiven Anteil unserer Erfahrung zu bestimmen, eine gute Chance besteht, zum Objektiven vorzudringen, indem man dem subjektiven Anteil einfach subtrahiert. In The Very Idea of a Conceptual Scheme führt Davidson gegen diese Konzeption ein Argument an, das besagt, dass die Konzeption der Erfahrungsgesamtheit entsprechend, ebenso wie die Konzeption der Tatsachenentsprechung oder Tatsachenübereinstimmung, dem schlichten Begriff des Wahrseins Nichtsverständnis hinzufügt. Es gibt nichts, kein Ding, das Sätze und Theorien wahr macht, weder Erfahrung noch Oberflächenreizungen in der Welt, als ein Zitat. Davidson stimmt also mit Quine darin überein, dass es mit sprachlicher Bedeutung nicht mehr auf sich haben kann, als das, was ein Interpret mit den gehörigen Anlagen von den zu Interpretierenden zu lernen und an ihnen zu beobachten vermag. Unter einem Interpreten mit den angemessenen Anlagen versteht Davidson Folgendes. Der Interpret besitzt bereits eine Sprache. Er teilt mit dem zu Interpretierenden weiterhin eine Reihe wichtiger Begriffe wie Wahrheit, Absicht, Überzeugung, Wunsch, Behauptung und viele andere. Er weiß viel über die Welt und darüber, wie Menschen sich in verschiedenen Situationen verhalten. Ferner wird angenommen, dass sich Interpret und Interpretierte in vielen Hinsichten, zum Beispiel Wahrnehmungs- und Lernvermögen, Mobilität, biologische Ausstattung und so weiter, in relevanter Weise ähnlich sind. Also es gibt einen naturalistischen Zug hier. Der Interpret verfügt jedoch über keine detaillierten Kenntnisse dessen, was der Sprecher mit dem, was er sagt, meint. Er weiß nicht, was der Sprecher denkt, glaubt, wünscht oder beabsichtigt. Diese Eigenschaften sind zunächst als Setzungen zu verstehen, die von Davidson in verschiedenen Aufsätzen nach 1974 problematisiert werden. Was ist nun das Verhältnis vom Sprecher und Sprachgemeinschaft im Licht, wie ist das Verhältnis von Sprecher und Sprachgemeinschaft im Licht der Interpretation zu konstruieren? Es gibt Stellen, wo sich Davidson gegen die Auffassung ausspricht, wonach das, was ein Sprecher mit seinen Worten meint, letzten Endes davon abhängt, wie die Sprachgemeinschaft, der er angehört, diese Worte verwendet. Davidson kann dieser Auffassung nicht viel abgewinnen, weil sie seiner Meinung nach nichts mit gelingender Kommunikation oder Verständigung zu tun hat. Wenn jemand anders redet als die Gemeinschaft, so argumentiert er, und ein Hörer das herausfindet, dann besteht für den Hörer kein prinzipielles Hindernis, die Rede des anderen zu verstehen. Ausgehend von diesem Argument behauptet Davidson, dass wir den Sprecher dann am besten verstehen, wenn wir ihn so interpretieren, wie er interpretiert zu werden beabsichtigt. Dies, so Davidson, wird seine Handlungen angemessener erklären, als wenn wir annehmen, dass er meint und denkt, was jemand anderes, der dieselben Worte richtig verwendet, meinen und denken mag. David zufolge meint jemand nicht das P, wenn er nicht beabsichtigt, so interpretiert zu werden, als meine er P. Diese ist eine notwendige, allerdings keine hinreichende Bedingung, wie Davidson betont. Der Sprecher unterliegt aber auch der Bedingung, dass sein Verhalten für einen anderen Hörer oder Interpreten interpretierbar sein muss. Nach Davidson heißt das, kann der Interpret sich aus dem Verhalten des Sprechers keinen Reim machen, zum Beispiel weil nicht zu erkennen ist, wie das, was der Sprecher meint, mit der ihn umgebende Welt korrespondiert oder weil elementare Konsistenzbedingungen verletzt werden, ist der Interpret zu der Annahme berechtigt, der Sprecher wisse nicht, was seine Worte bedeuten. Die Annahme, man könne mit den eigenen Worten meinen, was man beliebt, beziehungsweise was immer man will, wird demnach durch die Interpretierbarkeitsbedingungen eingeschränkt. Nach Davidsons Auffassung ist es eine Bedingung für gelingende Kommunikation, dass der Sprecher dem Zuhörer angemessene Mittel zur richtigen Interpretation liefern muss. In dem Aufsatz A Nice Arrangement of Epitaphs weist Davidson darauf hin, dass Absichten und Erwartungen miteinander zusammenhängen. Sie sind verschränkt. Und dass ein Sprecher daher nicht beabsichtigen kann, Zitat, to mean something by what he says, unless he believes his audience will interpret his words as he intends, Zitat Ende. Wohl bemerkt, im Unterschied zum Paul Grice versucht Davidson nicht, den Begriff der sprachlichen Bedeutung mit Hilfe von Absichten zu definieren. Er führt den Begriff der Bedeutung nicht auf Absichten zurück. Dies ist ein häufiges Missverständnis im Hinblick auf das Spätwerk Davidsons. Vielmehr geht es um die Einsicht, dass Absichten in der Kommunikation eine zentrale Rolle spielen. Eine Äußerung kommen bestimmte Wahrheitsbedingungen also nur dann zu, wenn der Sprecher beabsichtigt, dass die Äußerung so interpretiert wird, als habe sie diese Wahrheitsbedingungen. Das heißt, jemand, der zum Beispiel den Satz "es schneit" äußert, intendiert Worte zu äußern, die genau dann wahr sind, wenn es in seiner Umgebung und zum Zeitpunkt der Äußerung schneit, nicht mehr. Gut. Ein Interpret hätte keine Chance herauszufinden, was ein Sprecher mit dem, was er sagt, wenn er nicht in ganz allgemeiner Weise davon ausgehen könnte, dass der Sprecher, sofern er wünscht, von ihm verstanden zu werden, beabsichtigen muss, dass er, der Interpret, zu den richtigen Wahrheitsbedingungen seiner, also des Sprechers, Äußerungen gelangt, und zwar dadurch, dass er ihn genau diese Absicht erkennen lässt, in der intendierten Weise interpretiert zu werden. Auf der anderen Seite könnte der Sprecher nicht wirklich berechtigterweise erwarten, verstanden zu werden, hätte er keinen angemessenen Grund zu glauben, dem Interpreten könne es aufgrund der von ihm gegebenen Hinweise gelingen, ihn in der intendierten Weise zu interpretieren. Dennoch hat der Interpret vor der Interpretation kein detailliertes Bild der Einstellung eines jeweiligen Sprechers. Zentral ist vielmehr die Einsicht, dass die Bedingung der Interpretierbarkeit selbst einen irreduziblen sozialen Faktor ins Spiel bringt, mit der Folge, dass der Vorstellung, jemand könne mit dem, was er sagt, meinen, was immer ihm beliebt, und unabhängig davon, dass und wie er von anderen in korrekter Weise verstanden werden kann, kein Sinn abzugewinnen ist. Aber wie verhält es mit dem Begriff der wörtlichen oder buchstäblichen, also literal meaning, Bedeutung? Davidson geht davon aus, dass erstens Sätze nur dann etwas ausdrücken, wenn sie bei bestimmten Gelegenheiten verwendet werden und ihre Verwendungen bestimmte Zwecke dienen. Zweitens nimmt er an, dass das, was die bei einer bestimmten Gelegenheit verwendeten Sätze ausdrücken oder bedeuten, unter anderem von den Absichten des Sprechers abhängt. Davidson stützt sich auf ein allgemeines Prinzip, demzufolge die Absichten, mit denen eine Handlung vollzogen wird, eine Folge oder Sequenz bilden, die durch die Zweck-Mittel-Beziehung unzweideutig geordnet ist. Die erste Absicht in dieser Folge ist die Absicht, dass die von ihm geäußerten Worte in der von ihm intendierten Weise interpretiert werden. Also dieses First Meaning oder erste Bedeutung, die zu vielen Missverständnissen in der Diskussion geführt hat. Weil diese Absicht in Folge begrifflich zuerst kommt und weil sie die notwendige Basis für alle weiteren Untersuchungsschritte im Hinblick auf dessen bildet, was die bei einer bestimmten Gelegenheit verwendeten Worten bedeuten, nennt Davidson sie die erste Bedeutung oder First Meaning. Dabei ist es wichtig zu betonen, dass das Buchstäbliche an der Sprache hier nicht mit dem Konventionellen oder Eingebürgerten zu tun hat. Was die bei einer bestimmten Gelegenheit geäußerten Worte eines Sprechers bedeuten, ist das, was ein Interpret in dieser konkreten Situation zu lernen und das heißt auch zu verstehen vermag. Dabei ist es irrelevant, ob der Sprecher so spricht, wie andere es tun. Ob er Wörter so verwendet, wie andere die Wörter verwendet. Es ist auch irrelevant, ob der Sprecher und der Interpret in derselben Weise sprechen. Entscheidend für ein wechselseitiges Verständnis ist allein, dass sie dazu kommen, dieselbe je eigenen Sätze unter denselben Bedingungen für wahr zu halten. Nach gängiger Sprachauffassung legen die Regeln oder Konventionen einer Sprache von vornherein fest, wie die von einem Sprecher bei einer bestimmten Gelegenheit geäußerte Worte zu interpretieren sind. Durch solche Konventionen würde also sichergestellt, dass der Sprecher und sein Hörer vor jeder konkreten Gelegenheit eines sprachlichen Austausches und der Interpretation mit denselben Worten dasselbe meinen. Hingegen argumentiert Davidson, dass die Theorien von Sprecher und Hörer hinsichtlich der Interpretation der Worte des Sprechers nicht von vornherein, sondern lediglich zusammenfallen müssen, nachdem die Worte im Kontext geäußert worden sind, da sonst die Verständigung gestört ist. Sofern Kommunikation gelingt, müssen Sprecher und Hörer den Worten des Sprechers dieselbe Bedeutung zuordnen. Und das schließt aber auch sprachliche Phänomene wie Versprechern, semantische Innovationen wie die Farbe Zitronenblau, Wortverwechslung und so weiter ein. Davidson muss diese Alltagsphänomene des Sprachgebrauchs nicht als abnormal ausgrenzen. Sie gehören ins Zentrum der Verständigung. Davidson rekurriert also nicht auf vorgängig fixierte Bedeutungen, sondern bindet jede Form gelingender Kommunikation an eine Interpretationsleistung, die unsere gesamte Einbildung und Innovationskraft beansprucht. Spätestens seit A Nice Derangement of Epitaphs wird deutlich, dass Davidsons sprachkritische Reflexionen konsequent auf bei bestimmter Gelegenheit vollzogene Äußerungen ausgerichtet sind. In diesem Aufsatz, also Nice Derangement, unterscheidet er zwischen einer Ausgangstheorie, also Prior Theory, und einer Übergangstheorie, Passing Theory. In einer bestimmten Äußerungssituation ist der Interpret mit einer Theorie ausgerüstet, die ihm, wie er glaubt, dazu dient, jede beliebige Äußerung des Sprechers zu interpretieren. Nun sagt der Sprecher etwas mit der Absicht, dass es in bestimmter Weise interpretiert wird. Doch in Wirklichkeit ist diese Interpretationsweise in der bisherigen Theorie des Interpreten nicht vorgesehen. Der Sprecher kann dennoch verstanden werden, sofern der Interpret bereit ist, seine Theorie, also die Ausgangstheorie, der spezifischen Äußerungssituation derart anzupassen, das ist die Übergangstheorie, dass die vom Sprecher intendierte Interpretation herauskommt. Wie ein Interpret seine Theorie einer konkreten Äußerungssituation anzupassen hat, kann nicht im Voraus bestimmt sein. Denn der Sprecher kann dem Interpreten im Zuge seiner Äußerung in der Situation Informationen geben, die für ihn nicht vorhersehbar waren und die dennoch relevant für die Interpretation eben dieser Äußerung sind. Allgemeiner ausgedrückt, es gibt keinen Grund anzunehmen, wir seien jemals imstande, die Überlegungen zu formalisieren, die uns veranlassen bzw. veranlassen könnten, unsere Theorien dem Zustrom neuer Informationen anzupassen. Die Fähigkeit, eine Interpretationstheorie zu modifizieren und den konkreten Gegebenheiten einer spezifischen Äußerungssituation anzupassen, kann nicht selbst aus einer Theorie bzw. aus Regeln abgeleitet werden. Wenn also Davidson zu dem Schluss kommt, dass es so etwas wie eine Sprache nicht gibt, wenn Sprache etwas ist, wie Philosophen sie aufgefasst hat, und daher auch nichts, was man aufgrund von Regeln oder Konventionen beherrschen oder von Geburt an in sich tragen könnte, dann ist diese Behauptung gegen die in philosophischen und linguistischen Kreisen vorherrschende Vorstellung gerichtet, es gebe so etwas wie eine feststehende Struktur, die sich die einzelnen Sprecher zu eigen machen und dann auf die jeweiligen Einzelfälle anwenden. Sich gegen diese Sprachauffassung und gegen das Modell linguistischer Kompetenz zu richten, heißt jedoch nicht, auf den Begriff der Struktur gänzlich zu verzichten. Nicht der Sprache, wenn sie im Sinne einer feststehenden gemeinsamen Struktur begriffen wird, kommt innerhalb der Theorie der radikalen Interpretation in begrifflicher Hinsicht Priorität zu, sondern der Interpretation. Eine Folge dieser Position ist, dass die Interpretationskompetenz prozesshafter gefasst werden muss, als Davidson ursprünglich angenommen hat, also in Truth and Meaning. Denn als zur Interpretationskompetenz gehörend wird nun die Fähigkeit des Interpreten betrachtet, von einer der bestimmten Kommunikation vorausgehenden Ausgangstheorie im Hinblick auf die tatsächlichen Äußerungen zu derjenigen Übergangstheorie zu gelangen, deren Anwendung auf den konkreten Äußerungsfall den Interpreten mit dem Sprecher zur richtigen Übereinstimmung gelangen lässt. Davidson zufolge formt das, worauf wir uns in Interpretation einigen, sowohl unsere Sprache und unser Denken als auch unsere Art und Weise, die Welt zu sehen. Der springende Punkt ist einzusehen, dass wir beim Versuch, mit anderen eine solche Übereinstimmung zu erzielen, auf den Vorgang der Interpretation zurückgeworfen werden, von dem jede Übereinstimmung abhängt. Hier sind die Begriffe, Davidson zufolge, die Begriffe der Wahrheit und der Interpretation zentral. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Schwere Kosten.